Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Fritz Kohler und TV Noir. Wache Menschen nehmen wir uns vor. Und der Mensch, der heute zu Besuch ist, dermaßen wach, vielleicht wacher als einem lieb sein kann, der damit einen wahnsinnigen Aufruhr immer wieder erzeugt hat, wie sehr er getrieben ist, pulsiert und hat also in seinem Leben tausend verschiedene Sachen gemacht, hat spannende Projekte als Musiker gemacht, war Labelmanager mit eigenem gegründeten Label, bei einem großen anderen Label, ist Fußballtrainer, hat er richtig ein spannendes Modell entwickelt als Fußballtrainer und hat tausend verschiedene Sachen gemacht, Fuck-Up-Nights, wo Leute über ihre Failures berichten. Und in dem Gespräch fand ich faszinierend, dass dieses Grundwesen von diesem ultrawachen Menschen immer dasselbe geblieben ist, eben auch dieses Feuer, was da irgendwie ständig am Start ist, aber sich im Laufe der Zeit ein Verhältnis dazu entwickelt hat, was so viel freudiger und so viel positiver geworden ist. Es ist wirklich spannend, das so innerhalb von dieser nun folgenden Stunde nachzuvollziehen und einfach auch wirklich ein sehr beeindruckender Mensch, den es eine große Freude war, neben mir sitzen zu haben bei einem spannenden Gespräch, das ihr nun hören werdet. Hier ist Patrick Wagner für euch. Patrick Wagner, du warst im Zentrum einer ikonischen Institution, einer ikonischen Epoche, einer ikonischen Stadt. Die Stadt ist natürlich Berlin, die Epoche sind die 90er Jahre. Und die Institution ist das Label Kitty Yo, das du mitgegründet hast. Und das damals eben total im... Also auch für mich als Aussicht war damals noch, kam damals gerade so die ersten Male nach Berlin und das war wirklich so das Symbol für diese Kellerpartys, die nach Wochentagen benannt waren und diesem Gefühl, da passiert gerade was Gigantisches. Lass uns vielleicht zusammen gucken, was dich da hingebracht hat in dieses Epizentrum sozusagen, nämlich indem wir auf deine Kindheit gucken und vielleicht sehen wir da schon Indizien.
Wow, das ist ein Einstieg. Und wir fangen erstmal mit der Kindheit an. Ja, gerne.
Ja. Also wie wächst jemand also auf, der dann nachher... Also
erstmal danke für die schöne Einleitung. Ikonisch, ikonisch, wer hört das nicht gern?
Gerne. Du hörst es nicht gern?
Doch, ich höre das.
Also ich ja. Wer hört das, ich bin also, wer hört das ich nicht gern? Genau, ich hatte auch eben das Gefühl, dass das schon für dich ziemlich früh in deiner Karriere eben so ein Punkt ist, wo jeder... der so, wie ich es bei dir mitkriege, so getrieben ist davon, eben auch an der Stelle zu sein, wo was passiert, wo was Besonderes ist, da wünscht man sich eigentlich hin. Das war so der Inbegriff von cool einfach. Ja, genau. Und wie war das in deiner Kindheit? Warst du da auch schon der total Coole oder warst du der Doofe, der sich eben dann beweisen will? Oder wie ging das los?
Also grundsätzlich habe ich alles immer als Kampf empfunden. Alles, was ich gemacht habe, fiel mir jetzt erstmal. Also es gibt ja so Leute, denen fällt alles leicht. Ich glaube, mir fiel eigentlich alles leicht, aber empfunden habe ich es immer als steinigen Weg oder so oder als dornigen Weg. Ich hatte schon immer ich hatte schon immer Probleme an der Schule. Ich war immer sehr klein zum Beispiel. Also ich war sehr, sehr klein. Mit 16 war ich noch 1,55. Also so wirklich klein und hutzelig auch und ganz dürr. Und ich war aber schon und ich habe das dann im Prinzip über meine große Klappe kompensiert und über meinen Mut. Also ich hatte eine Schlägerei an der Schule in meinem Leben. Und damals war es ja ganz normal, da hat man so gerungen, also man hat sich so gegenseitig in Schwitzkatzen genommen. Und ich war immer sehr klein. Und ich habe sofort ins Gesicht geschlagen.
Oh, okay.
Warum ich das jetzt erzähle, weiß ich nicht. Aber das war so, mir war einfach total klar, wenn ich hier was machen will gegen einen Typ, der doppelt so groß ist wie ich und noch drei Freunde hinten dran, ich muss sofort dem die Nase brechen. Also das habe ich natürlich
nicht drüber nachgedacht.
Aber so, und so habe ich mir jetzt zwar keinen Ruf als Schläger gemacht, aber sagen wir so, ich war auch da. Ich weiß noch, meine erste Gang hieß lustigerweise Black Panthers. Wir hatten uns so Badges gemacht mit so einem schwarzen Panther auf der Jeansjacke. Und wir hatten so Bonanza-Räder und mit drei Fuchsschwänzen hinten dran. Also wir reden von 70ern, Anfang 80er. Und waren den ganzen Tag im Wald. Meine Kindheit war eher so unbeobachtet, weil mein Vater sich nicht sonderlich interessiert hat. Für mich und meine 3 Jahre ältere Schwester. Und so war ich eigentlich relativ frei so und war auch immer der Anführer dieser jeweiligen, dieser auch Gruppe.
Die Black Panthers war aber ganz ohne jede Relation zu den Black Panthers in Amerika.
Wusste ich nicht, dass es das gibt.
Ah, okay.
Sondern es war einfach, ne, wir haben einfach einen schwarzen Panther, da gab es so Aufnäher, also wir haben den auch nicht machen lassen, und dann so, wir sind Black Panthers.
Mhm. Ah, aber das ist natürlich schon, das hängt schon auch irgendwie zusammen, wenn du so sagst, alles war Kampf und so, das, und dann dieses Bewusstsein, wenn ich mich auf das ganz normale Spiel einlasse, wo man miteinander ringt, und wir haben auch viel gerauft, haben wir immer gesagt, als Kinder oder als Jugendliche, aber ich hätte nie den Mut überhaupt gehabt, jemanden zu schlagen. Also das Boxen war irgendwie gar nicht Teil von dem. Man hat eben immer gerungen und dann schon so geschubst und so, aber insofern eben so dieses Gefühl, wenn ich hier mitspiele, dann auf jeden Fall als Außenseiter, weil so der normale Weg, der ist nicht für mich gemacht. Nee, oder so.
Das habe ich schon sehr, sehr früh. Und bei mir hat auch Sport immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Also weil ich glaube, also heute würde man sagen, dass ich hyperaktiv war, immer wahrscheinlich immer noch bin. Aber damals war man halt so, hieß man halt so Zappel-Philipp. Mhm. Also ich konnte unmöglich in der Stunde, in der Schule irgendwie ruhig sitzen, und es gab immer Ärger. Und mein Vater kam dann einfach auf, der hat mich, glaube ich, in 6 Sportvereine gleichzeitig gesteckt.
Also war er schon auch über dich ehrgeizig? Wollte er dann, dass du dann für ihn Ruhm einholst?
Ich sollte einfach.
Oder einfach nur, damit
einfach damit er seine
abgearbeitet
Ruhe
hat. Wirst. Abgearbeitet. Ah, okay.
Dann kommt er heim, fällt um, fällt ins Bett.
Und so. Nervt nicht mehr.
Nervt nicht mehr, genau. Also so, es war eher so. Also jetzt nicht so, der soll was werden oder so. Das hat ihn nicht interessiert, sondern den hat eigentlich nur interessiert, dass ich gut in der Schule bin, was ich nicht war.
Und hattest du das Gefühl, dass dann durch dieses Nicht-Funktionieren und Ärger machen, dass du dann zumindest so einen Teil von seiner Aufmerksamkeit irgendwie gekriegt hast?
So zwangsweise sozusagen. Jetzt mein Therapeut wird wahrscheinlich sagen, dass das dem so ist.
Ja. Okay. Und aus dem raus, wie ist dann...
Sehr gut.
Naja, ich meine, also das ist ja... Ich finde es eigentlich total konsternierend, wie viel von den Mustern, also jeder, den ich kenne, hat irgendwelche mega beknackten Muster.
Ja,
und du kannst es eigentlich fast immer runterbrechen auf die Sachen, die man lernt, wenn man halt ganz, ganz klein ist. Und ich beschäftige mich zurzeit mit künstlicher Intelligenz. Das finde ich einfach mega spannend. Und dadurch habe ich auch künstliches Sehen mal studiert in Amerika und habe mich eben auch so mit dem Gehirn so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich finde es eben so spannend, wie wenn man so Lernen neu trainiert, wie die Verbindungen, die dann geschlossen werden, die werden nicht ersetzt, wenn was anders wird oder dazukommt, sondern die werden umgewidmet. Und die Sachen, die man eben ganz früh, die Sachen, die man ganz früh lernt, auf die bezieht man alles und mit denen macht man alles. Und jemand, der halt irgendwie als, auch bei mir ist es dann in meiner Gesamtausbildung, ich bin Mathematik studiert und alles, was ich mache, hat immer irgendwie auch damit zu tun. Und bei mir ist es so, dass ganz viel von meinen Komischkeiten und meinen Schwierigkeiten einfach damit zu tun haben, wo ich immer dachte, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, weil ich eben immer auch so ein bisschen so ein Schlamper und so und hatte eben so latent immer das Gefühl, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und was es mich gekostet hat, um da so ein bisschen rauszukommen und mir einfach nur zu sagen, hey, du bist okay.
Ja.
So, das ist das, also das wundert mich überhaupt nicht, wenn dann eben so Sachen aus der Kindheit dann irgendwie nicht nur im Negativen, sondern natürlich einem auch einen Ehrgeiz machen und eine Power geben, die aus dem man dann eben mit der Umwidmung kann man ja auch ganz positiv sagen, dass man dann eben was draus macht.
Ja, ich sehe das inzwischen auch nicht mehr. Also ich glaube, man sagt dazu jetzt, ich habe das jetzt inzwischen voll angenommen. Ja, auch diese Macke und so, ich bin jetzt auch alt. Ja, und ich habe auch meinen Frieden mit meinem Vater gemacht. Das ist, ne, ganz im jetzt ist es ja auch umgekehrt. Jetzt muss man, der ist jetzt in einem Alter, wo man ihm helfen muss. Und dann muss man es einfach besser machen, als er gemacht hat. Und man darf halt auch nie dabei vergessen, das ist auch so eine unglückliche Generation. Ne, er hat noch so, er ist richtig so Nachkriegsgeneration. Da ging es einfach um andere Themen. Der hatte mal Hunger und so. Und ich habe einfach, wenn man mal Hunger hatte, also ich meine so richtig Hunger, sein Vater ist gestorben an Hunger, dann
hat man aber weniger Verständnis dafür, dass der Lackel
dann... Dann geht es einfach um ganz andere Dinge. Da geht es nicht darum, ob sich jemand verwirklicht, ob jemand gesehen wird, sondern da ist dieser Überlebensmodus, ja, und das, was dann alles danach drunter fällt, ja, der hat sich einfach für mich und meine Schwester eine komplett andere Zukunft vorgestellt und hatte gedacht, er wüsste, wie der Weg dahin ist. hat er halt nicht, wie es keiner weiß. Ja, also ich weiß halt, dass ich es für meinen Sohn nicht weiß. Mhm. So, ganz simpel. Ja. So, und deswegen habe ich es halt anders gemacht mit ihm. Und er wird bestimmt andere Macken davon tragen, aus genau dieser Haltung. Ne? Und so gibt sich das so weiter und das ist auch in Ordnung.
Ja. Wie kamst du dann eigentlich von diesem Bonanza-Fahrrad Anführer zu Kitteo jetzt ganz konkret?
Also waren diese, da so, genau, diese paar Jährchen, die man im Prinzip in einem Atemzug erzählen kann.
War das denn eigentlich noch Kitteo? War das dann noch so... So die ganz Anfang vom Erwachsensein oder hattest du da auch schon einiges hinter dir?
Sagen wir so, also ich, das war schon Anfang vom Erwachsensein. Mhm. Also ich war ja 24, als ich das angefangen habe, so, und auch komplett autodidaktisch. Ne? Also das hat ganz viel auch mit dieser Berlin-Atmosphäre zu tun. Es gab ein wichtiges Ereignis für mich. Und zwar, ich hatte in Karlsruhe oder in der Pfalz, wo ich herkam, hatte ich eine Band, die hieß Why a Duck. Und wir haben, glaube ich, den dritten oder vierten Auftritt, viel mehr waren es auch nicht, haben wir mit der Band Urge Overkill gemacht. Mhm. Ich liebte diese Band damals. Und also die in diesem Pulp Fiction Film dann dieses Cat Stevens Cover gemacht haben, Girl, You'll Be
a Woman Soon. Was dann Welthit wurde
durch sie auch, so und durch den Film. Und wie halt so Amis so sind, die fanden die Band auch wirklich gut, in der ich da gespielt habe. Die war auch nicht schlecht. Es war so ein bisschen Dinosaur Junior mäßig, irgendwie so recht gefällig, aber auch ein bisschen störrisch.
Und ganz spannend, recht gefällig, aber ein bisschen störrisch.
Ja.
Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, dass eben so die Ablehnung auch ganz schön sexy sein kann und eben Leute das wollen, wenn sie spüren, da ist natürlich, was anti sozusagen. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja. Und natürlich hat dann der Schlagzeuger, wie es so Amerikaner so tun, whenever you're in Chicago, drop me a line.
Give me a ring.
Give me a ring. Und ein halbes Jahr später, und das war direkt nach meinem Abitur, bin ich mit zwei Freunden in die USA gefahren und habe dann morgens, weiß ich noch, sind dann mit dem Greyhound-Bus von New York nach Chicago, was erstmal ein Höllentrip ist, so 18 Stunden fährt man da ungefähr, ja, und dann sind wir morgens um 10 da angekommen und ich habe gedacht, okay, den rufe ich jetzt an. Und er kam von einer Party mit so einer ultra hübschen Frau. Die waren beide komplett auf LSD. Und wir standen halt zu dritt da. Der konnte sich barely an meinen Namen erinnern. Okay. Aber irgendwie auch hat so gemeint, ja, okay, you can crash here. Und dann waren wir...
Also übernachten.
Ja, dann waren wir 4 Wochen dort und haben dann die gesamte Chicagoer Musikszene inklusive Smashing Pumpkins, inklusive was dann später Tordes war, und haben dann immer so bei denen so gepennt. Waren 4 Wochen dort.
Hast du selber dort auch Musik dann gemacht in der Zeit?
Nee, gar nicht. Ah, ja. Wir hingen, also es war einfach klar, wir hatten 3 Monate. Die haben uns dann geholfen, ein Auto zu kaufen. Und ich habe halt diese ganze Musikwelt dort kennengelernt und habe so gecheckt, okay, das sind zwar vielleicht meine Vorbilder, aber gleichzeitig gehen die auch im Rainbow Club kellnern. Mhm. Das sind ja Menschen wie ich. Und da wurde irgendwie so klar, ich muss das irgendwie alles, wow, ich kann dieses Leben, also wurde dann plötzlich so vorstellbar.
Das ist nicht ein reiner Göttertraum, sondern genau, das hat was Reales.
Einfach, das ist ein reales Leben. Mhm. Und das sind coole Leute, die sind auch nicht Rock'n'Roll, das ist geil, sondern die waren sehr europäisch, so, also in ihrem Denken. Und dann sind wir halt eben diese, nach diesem Amerika-Trip.
Lass mich kurz nochmal da einhaken. Warum, ich denke mal, es gibt mehrere Teenager oder junge Erwachsene, die gerne bei der coolsten Szene in Chicago irgendwie aufgenommen werden würden.
Na, man muss es
Was
tun.
Haben die an euch gefunden? War es wirklich einfach nur die Frechheit, dass du da tatsächlich dann angerufen hast?
Also, wir waren ultra uncool. Also ich hatte, die Urge Overkill-Typen, ich meine, die mit ihren Anzügen, die waren ja in so einem 70s Sonnenbrillen. Und wir waren so Grunge-Kids mit so kariertem Hemd, kariertem Hemd und aufgerissenen Hosen und so Sneaker. Also eigentlich hat das gar nicht, wir waren richtig uncool.
Aber warum haben die dann euch geholfen, ein Auto zu kriegen?
Nein, und wir haben alles da richtig mit denen gelebt. So, ich hatte die Möglichkeit, bei Touch and Go zu arbeiten. Ne? Also das Label ist auch Big Black und ganz viele von meinen Vorbildern raus. Und wir haben uns alle vorgestellt. Wir waren bei David Yo von Jesus Lisa zu Hause, der hat uns für uns gekocht. Und
aber was, also, warum das nicht so antworten, war, einfach, was die an dir geil
fanden? Das kann ich ja nicht sagen, da müsste man die fragen. Aber ich glaube, die, keine Ahnung, die mochten einfach, also die haben immer nur so, die haben immer nur so gerufen, hi quick, the Germans are coming.
Also ihr wart auch frech dann. Warst du denn nach Chicago gefahren? Weil du das im Hinterkopf noch hattest?
Ja, ich wollte die treffen. Okay. Wir hatten keinen anderen Anlaufpunkt als den.
Ah, okay, krass. Und das haben die wahrscheinlich auch gespürt.
Es war einfach so klar, hey, nein, das ist interessant. Und wir kannten uns natürlich mit Musik total gut aus. Ich war totaler, wir waren volle Nerds. Ne? Mhm.
Und ja, mich interessiert eben, wie katapultiert man sich selber in so ein Zentrum? Und das finde ich eben spannend, dass eben schon auf diesem Umweg, du wirst ja danach gleich erzählen, wie es dann weiterging, aber dass da eben schon dieselbe Brutalität und Unerbittlichkeit, wie ich habe auch irgendwo gelesen, dass du dann beim Tennis dann nach 2,5 Stunden Tennis noch Liegestützen gemacht hat, dem anderen Typen zu zeigen, was er für ein...
Ach, ganz simpel. In mir ist halt diese Energie, die ist so da, ne? Also du kannst mich morgens um 6.30 Uhr anrufen und du wirst den gleichen Typen hier vor dir haben, wie der jetzt hier sitzt. Mhm. So. Es gibt einfach dieses, mein Hirn rattert die ganze Zeit. Und inzwischen mag ich das auch und weiß es auch manchmal auch zu kanalisieren. Nicht immer. Ne? Ich war bis auf eine Zeit von circa 5 Jahren, kommen wir vielleicht noch später dazu, war ich immer sehr mutig. Also und ich habe immer die Menschen gesehen. Ich habe nie, vielleicht weil mein Vater so eine bescheuerte Obrigkeit war, habe ich nie dieses Obrigkeitsding am Laufen gehabt. Also ich habe immer nur die Leute gesehen. Und es war mir immer total egal, ob der jetzt Weltstar ist oder, also mit Madonna würde ich genauso reden wie jetzt mit dir. Wäre überhaupt kein Unterschied. Also ich würde es auch nicht anders empfinden. Ich wäre nicht nervöser, es wäre genau das Gleiche. Mhm. Ich würde gucken, wie ist die Person drauf? Mir wäre egal, was jemand darüber gesagt oder geschrieben hat, sondern ich gucke mir immer die Leute an. Und das war, glaube ich, und das spüren natürlich Leute auch, da ist ja jemand jetzt genau hier.
Diese Radikalität.
Und sieht den Menschen als Menschen. Mhm. Und so geht es mir jetzt auch, kommen wir vielleicht auch noch dazu, mit den Firmen. Oder, ne? Und das merken die Leute, dass da jemand ist, der überhaupt nicht Angst hat vor irgendwelchen Rollen. Oder weil mir einfach klar ist, das sind Rollen, die Leute müssen nach Hause und kacken. Mhm. So ist es. Ne? Und egal, was für eine Verantwortung sie haben oder in was für einem Rampenlicht sie stehen oder nicht stehen, das hat mich, ne, da, ich weiß einfach, wie man inzwischen auch, wie man da reingerät und auch wie schnell man da auch wieder rausgerät. Hm. So, das ist nichts wert.
Hm. Nochmal zurück zu, du kamst dann aus, weil du hattest diese Amerika-Geschichte, ich habe dich noch unterbrochen, aber du wolltest eigentlich noch erzählen, wie es dann von da weiterging. Genau.
Und dann direkt danach bin ich nach Berlin, um Jura zu studieren. Grob habe ich, das war so eine Idee, die ich für meinen Vater hatte, weil ich dachte, das könnte ihm gut gefallen. Und lustigerweise war dann kurz danach, direkt nach dieser, also und jetzt muss man vielleicht noch was zu Berlin 90/91 sagen, war eine Zeit, die noch total zurückhing in diesen 80ern. Also alle haben noch von einstürzenden Neubauten geredet, alle noch von David Bowie, alle noch von Nick Cave. Mhm. So, da war Techno noch nicht so richtig da. Es gab keine Plattenfirmen, ne? Das gab's alles noch nicht so richtig. Es war so richtig und alle hingen noch im Café M rum und hatten spitze Schuhe. Und man hat 2 Stunden gebraucht, um einen verdammten Milchkaffee zu kriegen. So, und mich hat das total genervt, weil ich bin in West-Berlin erstmal gelandet, meine Schwester hat hier gewohnt, und habe dann hier Bergmann-Kiez bei ihr gelebt. Und dann waren wir halt eben da auch öfter da am Neulendorfplatz, das war damals so, ne, mit dem Loft und nebendran das Metropol.
Da waren auch meine Neulendorfplatz, genau, waren auch meine ersten Berlin-Besuche.
Genau, und da war einfach, und da war, und es war einfach Wahnsinn, und da war eine Billigpizza und es war alles total aufregend. Mhm. Das war schon aufregend. Genau. Ne? Also empfand ich zumindest so, ne?
Ja, dass es Falafel gab, fand ich mega geil.
Und das hat mich aber mich hat halt dieses ganze Einschürzen, Neubau und Ding, weil ich war ja, ich war so amerikanisiert, ich wollte so, ich fand auch Hip-Hop cool, NWA-Kappe, ne? Das fand ich alles total viel spannender als dieser uralte Kram so. Und dann gab es dieses Konzert, und zwar das war das erste Deutschlandkonzert von Nirvana zu Smells Like Teen Spirit. Absurderweise im Loft gebucht. Mhm. Und wie es der Zufall so will, ich war 2 Wochen in Berlin, ja, hat Urge Overkill Vorgruppe gespielt. So, und Blackie, der Schlagzeuger, rief mich an, meint, habt ihr Bock zu kommen? Das Konzert war natürlich innerhalb von einer Sekunde ausverkauft. So, und dann dieser Neulendorfplatz, und das werde ich wirklich nie vergessen, dieser Neulendorfplatz war, da waren davor 3.500 Leute gestanden, die nur in der Nähe sein wollten, dieses Konzerts. So, und man kommt, man ist gar nicht zum Einlass hingekommen, und da musste Blackie mit Security zu uns so hinlaufen, hat uns dann so gesucht und hat dann uns so da so durchgewunken und gemeint, und wir gehen gleich Backstage, und dann saß halt da Kurt Cobain, die sahen, und wir haben dann da so Abend gegessen mit denen, und es war halt einfach so, und das war gut gemacht. Ja, jetzt hat der Sessel auch eine Spur.
Die Begeisterung hat jetzt dazu geführt, genau, dass wir heute den Kaffee.
Genau, und es war einfach so für mich dann so der Impuls, wo ich dachte, I can make it. Mhm. So, also so, ne, hier, so, und da hab ich mich sofort, wie so ein, auf die Frage zurückzukommen, wie so ein Epizentrum auch gefühlt. Mhm. Ne, das hat, ne, wenn du da Anfang 20 bist, dann machst du das plötzlich so, wow. Und dann war ganz schnell klar, okay, ich muss weg aus diesem West-Berlin, ja, ich war im ersten besetzten Haus in Ost-Berlin, Zellestraße, hatte ein gesamtes Hinterhaus für mich alleine. Hab mir unten im Erdgeschoss einen Proberaum eingerichtet, hab mir im zweiten Stock so normal eingerichtet, im dritten hatte ich meine Wohnung. Mhm. Also ich hatte so 3 Stockwerke, Strom abgeklemmt, Kohle umsonst, hat alles kein Geld gekostet. Ich war nicht erreichbar für meine Eltern, es gab kein Telefon. Also es war ja damals so, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, gab es ja nicht mal Festnetz im Osten.
Ja, ich erinnere mich, wie dann eben E-Plus dann irgendwann aufkam und auf einmal waren Leute erreichbar. Ja. Also man hat ja sonst diese Tafeln gehabt, wo man dann hingeschrieben hat, hab's heute probiert, dich nicht angetroffen.
Nein, genau, da waren die Klorollen waren an der Tür gehangen, ne, und immer Klopapier, und dann hat man auf Klopapier seine Nachricht. Wenn man jemanden besuchen wollte, ist man da eine Stunde hingefahren, nicht da, und hat eine Nachricht hinterlassen, ich bin bis da und da, da und da. Wenn nicht, Pech gehabt.
Kann man sich heute nicht vorstellen.
Kann man sich halt nicht vorstellen. Aber dieses Freiheitsgefühl war unglaublich. Und da habe ich dann eben auch Surrogat, damals hießen wir noch Kramwelt, gegründet. Und das wollte niemand rausbringen, außer Alfred Hilsberg, der von Zickzack und What's So Funny About, der Einschützen Neubauten in Blumenfeld und so gemacht hat zu der Zeit, der wollte es rausbringen. Aber der hat dann so gesagt, und das ist vielleicht auch wieder dieses komische Dagegen-Ding, also ich glaube, alle anderen hätten das dann gemacht, so. Mhm. Der hat dann gesagt, okay, ihr müsst alles bezahlen, ich mach meinen Stempel drauf und bring's raus. Mhm. Und das ist der Vertrag. Und dann habe ich mir so angeguckt und habe gedacht, finde ich uncool. Dann mache ich lieber meinen eigenen Stempel drauf. Und wir hatten zu der Zeit gerade mit Kitty Yo K, das war ein Fanzine, gegründet, der Reik und ich. Mhm. Und dann haben wir uns zusammen gesagt, mach doch diese, machen wir eine Platte zusammen. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Also so sind wir dazu.
Dann lief das, und dann habt ihr gedacht, warum nehmen wir nicht noch alle andere mit rein?
Genau,
und
so ist dann habe ich als nächstes Wuling, die Band von Anne Rolfs, draufgenommen, die haben uns dann auch gleich verarscht. Also da war dann gleich auch die erste Lehrstunde. Also wir haben wir waren auf dem Bauarbeiten, haben insgesamt knapp 10.000 Mark damals so aufgetrieben, haben die ins Studio geschickt, und sie sind dann mit den Aufnahmen zu Cityslang gegangen, die das auch sofort rausgebracht haben. Ellinghaus hat es uns zurückgezahlt, Christoph Ellinghaus, mhm. Chef von Cityslang, mhm. hat es uns dann, hat uns gemeint, ui, das klingt ein bisschen zu gut, dass das so ein Demo ist, weil ich würde das gerne rausbringen. Und dann, ja, und die haben dann gemeint, da haben so zwei Typen, haben uns das irgendwie bezahlt.
Aber lass uns mal nicht drüber sprechen.
Lass uns nicht drüber reden. Und dann, habe ich ihn angerufen, und gemeint, hör mal zu, Freundchen.
Aber also, wart ihr nicht auch, ich habe mal in der Skalitzer 68 gewohnt, wart ihr dann nicht auch beide? Hatte die eh eine Connection mit Cityslang?
Natürlich, also wir waren ja dann, wir waren dann auch befreundet eine Zeit lang. Also auch jetzt immer noch mhm. gutes Verhältnis.
Ich fand es gerade spannend.
Ich war auch Fan dann von meiner Band so ein bisschen und hatte so ein bisschen mit.
Bei Surrogat, ja, das genau, passt genau. ja auch, finde genau. ich ganz gut. Er hat ja einen wahnsinnig guten Geschmack, ja, das ist absolut. Eigentlich immer super, danke, was er so anbringt. Danke, ja, ich habe euch eher so damals, es war immer so ein, es gab immer nur Konzerte mit Surrogat und Kante.
Ja.
Und ich hatte ganz Kante so ein bisschen das, mehr genau, mitgekriegt, wahrscheinlich so, wo ich das halt genau, mitgekriegt habe. Und da hatte ich euch immer eher dann über die Ecke
gegangen. Ja, das ist natürlich, und das war natürlich eins der Geheimnisse, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dieses Vertrauensverhältnis, das es dann zwischen Kittyo und den Bands gab, hing natürlich ganz viel mit mir und dieser Doppelrolle zusammen. Mhm. Dadurch
die wussten, der
war ich halt total uns. Glaubwürdig. Mhm. Na, und Kante zum Beispiel habe ich extrem geholfen, musikalisch auf den Weg zu kommen. Also diese Touren mit uns haben die halt so richtig, die waren halt vorher unhörbar. Mhm. Also unhörbar im Sinne von und noch ein Teil und Frickel und sind wir klug und wir sind so schlau. Und
ich erinnere mich. Ich ja, fand das war unerträglich. Anstrengend, die Konzerte
anstrengend. Damals, ja. So, und durch diese Arbeit mit uns und dieses Zusammenspielen und darüber reden und so weiter, habe ich gemeint, ja, aber ihr seid doch eher so wie so Filmmusik und hey, lasst es doch mal laufen und so weiter. Und das ist
das ist interessant.
Dadurch gab es einfach so ein ganz großes Vertrauen. Dadurch, dass ich und natürlich kann ich dann auch durch die Band ganz viele Mädchen, Leute und das hat sich einfach total gut so ergeben. So, ne?
Das ist interessant, dass es so Leute gibt. Also ich finde, es gibt manche Sachen von Kante, die einfach so unfassbar auf den Punkt sind und so grandios. Aber dass es eben manchmal nur so bestimmte Bereiche sind, wo diese Stilsicherheit ist und andere Bereiche funktionieren überhaupt nicht. Können du guckst die live nicht. Und denkst, was war denn das jetzt? Ich fand auch gerade noch spannend, wo du über Berlin gesprochen hast. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein unglaubliches Privileg von dieser Stadt ist, dass die durch diese Teilung so ausgedünnt war, dass es diesen ganzen Platz, ich meine, so symbolisch wie du jetzt, dass man einfach sich irgendein Haus nimmt und hat drei Stocke für sich für Umme mit Strom und Kohle.
Man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben damals, kennt ihr dieses Eckhaus, alte Schönhauser, Rosenthaler, da war immer so ein Schuhladen drin und jetzt ist da, glaube ich, so ein Café.
Ist es nicht da, wo der Ansgar dieses Oberholz...
Nee, das ist Rosenthaler Platz und dann weiter in Richtung Hackischer Markt.
Okay.
Da haben sie uns damals unbefristeten Mietvertrag, ich werde es mein Leben lang bereuen, dass ich es nicht gemacht habe, für 400 Mark 180 Quadratmeter Ladenfläche angeboten. Ne? Also das war möglich im Zentrum der Stadt, aber das war ja damals noch nicht das Zentrum, es war ja, da gab es ja nur Obst und Gemüse, Tacheles und sonst war das Wasteland. Ne?
Das ist eben genau die Basis und das ist natürlich jetzt auch was, wenn man jetzt Berlin so nochmal von oben anguckt, halt auch ein bisschen die Gefahr oder was dann eben an Leipzig oder so jetzt gerade spannend wird, dass natürlich dann über dieses Etablieren und über die Gentrification dann natürlich auch dieser Nährboden so ein bisschen verloren geht, auch bei TV Noir, die unsere, der ist jetzt gerade 10 Jahre her. Ja. Am Anfang waren wir halt, viele von uns haben halt immer hier mal was geguckt und hier mal was geguckt. Man musste nicht so viele Monate zusammen haben, sodass man halt dann prima das machen konnte, dass man so einen guten Teil seiner Zeit an einer extrem erfolglosen Fernsehsendung gearbeitet hat. So.
Nee, klar, das ist jetzt natürlich Geschichte. Also so diese.
Ja, naja, wenn man es mit London oder Paris vergleicht, ist es immer noch super, aber hat sich auf jeden Fall natürlich geändert.
Ja, ich glaube, da muss man jetzt eher nach, wenn man das will, bei Gott, ich will es nicht nochmal haben, muss man nach Bukarest oder so. Da ist,
ja, wobei gerade, also Warschau oder so, sind auch unfassbar teure Städte. Also,
nee, aber deswegen meine ich also Bukarest. Warschau ist schon Bukarest. Ah, ja, also ich meine ganz explizit Bukarest. Dann
muss ich wohl mal nach Bukarest fahren.
Ja, interessant.
Also ah, ja. Warst du gerade da?
Nee, aber wir haben ein paar Bands gehabt bei Louisville, die da so angefangen haben rumzutouren. Und die haben gemeint, hey, Bukarest. Da ist es, du kommst in den Keller und da sind 800 Leute, die durchdrehen. Und es gibt nicht mal eine gescheite PA. Aber es sind aber
die Leute spüren, da passiert jetzt was. Und das war ja damals in Berlin genau
diese darum Situation. Geht's eigentlich,
Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dann Kittyo am Anfang ganz gut verdient hat, obwohl ihr eigentlich nicht das optimiert habt für wirtschaftliche Überlebensfähigkeit und Nachhaltigkeit. Und irgendwann wurde das weniger und dann ist euch das vor die Füße. Also Kittyo ist dann pleite gegangen? Oder
das war, du bist das, also ich bin vorher
schon raus.
Und das war, und das hat gar nicht, ich will das jetzt gar nicht so auf mich kaprizieren oder so, sondern es war einfach, also einmal die Zeit, ich glaube, also wir hatten dann einen Streit über Strategie einfach. Es ging gar nicht um Geld übrigens. Ne? Es gab einfach verschiedene Ideen. Meine Idee war natürlich Wachstum. Ich wollte weiter im Ausland was machen.
Du warst damals, wie immer, war absolut größenwahnsinnig.
Nein, das ist übrigens, das stimmt einfach nicht. Also jetzt kann ich, wir reden ja hier in Ruhe, es stimmt einfach nicht. Ich war eigentlich in keinem dieser Punkte, und jeder, der mich kennt, weiß es auch, dass es gar nicht so ist, so, sondern dass ich eigentlich immer ganz konkret an so realen Zielen arbeite und die umsetze. Es war schon immer so. Und es war auch bei Kitty Yo so. Ich war zu der Zeit verantwortlich, ein Büro in New York aufzumachen, eins in Paris aufzumachen, eins in London aufzumachen. Ich bin zu der Zeit, es war 2001, 2002, habe ich 80 Stunden gearbeitet, habe meine Band gehabt dazu, die gerade einen Major-Deal unterschrieben hatte und war einmal die Woche in New York, war einmal die Woche in Paris, war einmal die Woche in London, einmal im Monat meine ich. Und es kam dann so, dass ich jede Woche irgendwo anders so Jet-Set-mäßig rumgeflogen bin. Und ich habe das alles vorbereitet. Gleichzeitig habe ich Universal und Sony gegeneinander ausgespielt. Die wollten uns die deutschen Rechte. Und das war unser Plan. Wir haben einen Plan gemacht, hey, wir verkaufen hier oder machen einen großen Deal mit einem der zu zwei Big Majors. Player für die deutschen Rechte. Mein Punkt war, ich dachte, wir sind am Ziel. Es war nämlich gar nicht größenwahnsinnig.
Exit gewesen dann der Ziel.
Ja, einfach Exit-Strategie. Es war eine ganz normale Exit-Strategie, die ich einfach hatte. Und wir hatten die Verkaufsangebote in der Schublade, haben die hochgejazzt, die zwei. War eigentlich total, es war auch noch so eine Zeit, wo es noch Geld gab in der Musik. Der letzte Punkt auch. Und im Prinzip war es genau richtig gewesen. Und gleichzeitig hatten wir so eine K7-Idee, dass wir überall Vertriebsstrukturen, und das Problem war, Peaches, vor allem Peaches, aber auch Maximilian Hecker, aber auch Tarwater, die waren ganz viel in den USA. Also wir reden von 120 Shows und sie hatte nie keinen Ansprechpartner dort. Wir haben alles von hier gemacht, wir haben 25.000 Platten darüber geschippt. Das ist natürlich Irrsinn. So, und das war einfach richtig schwierig. Und die haben von uns gefordert, hey, hier rennen Typen von Atlantic rum, die uns den Kopf voll labern. So, und wir brauchen hier Support, wir brauchen hier jemand vor Ort. Also haben wir versucht, das zu bauen. Und dann gab es einfach, und das waren, jetzt kommen wir zum Kern vielleicht, warum das nicht funktioniert hat, und den werde ich ganz allein auf mich nehmen auch. Und dann gab es, weil mein Partner Reik, der konnte im Prinzip nichts dafür, weil er ein vorsichtiger Mensch ist, und es ist immer gut, wenn so zwei Leute zusammenarbeiten, deswegen sind wir auch dahin gekommen. Aber es gab dann natürlich, dadurch, dass das nach außen und auch dieses ganze Dealmaking alles auf mich rauslief, und er einfach nur mit den Zahlen und Büromanagement und haben sich einfach, und jetzt hat nichts mit Größenwahnsinn zu tun, sondern es sind unterschiedliche Realitäten. Wenn ich mich mit Daniel Miller in New York treffe, ist eine andere Realität,
als wenn er die Zahlen rechnen muss
und oh, Patrick war teuer, die Kreditkarten abrechnen. Ja, das ist einfach, da kann niemand was dafür, aber so hat sich's einfach entwickelt, ja, da hätte man vielleicht mal kurz Stopp sagen müssen, wir müssen es anders aufteilen oder so, aber das ist ja der Kern der Sache. Ich war ja eigentlich ein Künstler, ich hatte einen guten Draht zu Künstler, ich habe mich nie als Label-Boss oder irgendwas überhaupt gesehen, so, und dann haben wir eben über diese Strategie gestritten und er hat einfach gesagt, nee, ich will Konsolidierung, ich will einfach einen Mittelklasse-Deal mit Piers, so ein Mittelklasse-Label, wo es eine weltweite Struktur schon gibt, auf die wir uns draufsetzen. So. Und dann, ich habe ja ein Jahr lang diese ganzen Sachen vorbereitet. Ja, und da ging es ja auch um Geld und so weiter. Und ich dachte einfach so,
das ist nicht das, was du willst.
Das ist nicht das, was ich will. Aber ich hätte ja auch genauso gut sagen können, ich box das durch. Und ich habe nichts anderes gemacht, ich bin einfach rausgegangen aus der ich habe und das ist ein Punkt, deswegen muss ich das auf mich nehmen. Ich hatte, und das ist aber auch ganz normal, weil ich war 30, ja, ich hatte plötzlich 12 Angestellte und 60 Leute haben davon gelebt, also all die Bands haben davon gelebt, von unserer Arbeit. Du hast also 60 Menschen, für die du in irgendeiner Form dich verantwortlich fühlst, Und ich hatte aber selber gerade eine Band, die für 180.000 Euro einen Deal abgeschlossen hat. So, und dachte irgendwie so, puh, und ich war, ne, ich hatte auch kurz vorher einen Breakdown, wo ich einfach einen epileptischen Anfall hatte, stressbedingt, obwohl ich nicht dafür veranlagt bin. Also
es, ne, aber ne? Wenn du gerade erzählst, ne? Dass du im Monat in 5 verschiedenen Städten bist und 80 Stunden in der Woche arbeitest,
Proben dann musst du dich darüber nicht wundern. Und ich war nie vor 1 im Bett und bin nie später als 8 aufgestanden. Hm. Ne? Und irgendwann, ne, und dann, was dann passiert ist, unterbewusst, war einfach, boah, ich bin hier raus.
Naja, das ist
total. Ich bin hier einfach raus. So, ich bin raus. Und ich war auch so ein bisschen beleidigt, wie so ein trotziger Junge. Ja, habe einfach so, weil Reik dann so gesagt hat, ja, ich bin ja eh hier der Geschäftsführer. Mhm. Und habe ich so gemeint, okay, dann mach's.
Dann führ dein Geschäft.
Dann führ dein Geschäft. Mhm. Und natürlich war dann innerhalb von einem Jahr einfach Schluss. Mhm. Das war dann einfach, weil. Nee, weil natürlich ja dann ich dann auch so, ne, da war, also klar, das auch mit der Zeit zu tun, aber City Slang ist da ja auch durchgekommen durch die Zeit. Mhm. Ne, und das hat was damit zu tun.
Und das war ja alles dann auf dich auch letztlich. Das hat ja deine, also ich bin immer sehr, wenn wir uns hier überlegen, wie soll es weitergehen, bin ich immer sehr jemand, der sagt, das muss halt eine bestimmte Haltung sein, die muss, egal von wo man guckt, muss es immer irgendwie stimmig sein, es muss unserer Grundphilosophie entsprechen. Ja. Und deine Grundphilosophie war eben die von jemand, der nicht ringen will, sondern einen fetten, maximalen Punch macht und dann weiß er, brauchst nicht mehr. Also das ist einfach ein anderer Ansatz, als zu sagen, lass uns einen soliden Mittelklasse-Deal machen. Natürlich. Und irgendwo ist dann halt der Punkt, wo man sieht, das geht nicht zusammen.
Ja, aber das wäre auch schon irgendwie okay gewesen. Ne? Also es ging, was mir ging, also ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, ne? Einfach auch im Rahmen dieser Fuck-Up-Nights und so. Mhm. Ne? Und mir wurde einfach klar, nein, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, hart, ich hatte einfach echt Angst vor dieser Verantwortung. Mhm. Einfach Angst vor dieser Verantwortung. Und ich wollte die nicht haben und ich wollte eigentlich nach diesen 8 Jahren Aufbau, habe ich gesagt, hey, legt euch doch gehackt, hey.
Naja, vielleicht hatte ich auch der Aufbau und das Unmögliche möglich zu machen und das Verrückte daran viel mehr interessiert, als natürlich, eine große Firma zu führen.
Natürlich, das ist nämlich was ganz anderes. Ne? Das ist ja was anderes, dann so, ja, jetzt und jetzt wie führen wir das auch ins neue Jahrtausend oder whatever. Ja. Ist mir egal. Ja, also da hast du vollkommen recht.
Hm. Ist natürlich dann, wenn man so diese Sucht hat oder diese Sehnsucht hat, den ganz besonderen Hit zu landen oder jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern eben so das Unmögliche möglich zu machen, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, das in irgendeine Art von Nachhaltigkeit zu bringen. Ja. Und
dass es diametral dem fast schon entgegensteht.
Und du hattest ja dann auch dann so einen richtigen Cut, wo dann überhaupt nichts mehr ging, über viele Jahre.
Ja, aber das war erst
erst nach Louisville.
Nach Louisville.
Genau, du hattest dann also mit Louisville dein eigenes Album, hattest so tolle Sachen wie Jeans Team, die auch bei uns in der Show waren, damit rübergenommen. Und ich habe dann auch frühere Interviews davon gelesen, wo du noch sehr großspurig sagst, ja, hier werden wir mindestens 1 Million Platten verkaufen oder so. Und dann.
Aber Louisville war ja anders konzipiert. Es war also Familienunternehmen, es war ganz ruhig. Eigentlich.
Da hattest du gar nicht den Ehrgeiz, das war dann ein bisschen Marketing-Speak dann damals auch?
Nee, das habe ich bei Louisville auch gar nie.
Ach so, dann habe ich das nicht. Irgendwie
falsch. Nee, das war alles, bei Louisville, das war eigentlich alles sehr ruhig und es war auch ein Fehler, das so ruhig zu machen, weil da waren die Leute so ein bisschen enttäuscht. Ah, Patrick Wagner jetzt in der FDP.
Man hat natürlich auch das Klischee, da hatte ich in der Schublade und will dich dann auch dafür. Genau, das ist oft das Schwierige.
So wollte mich auch da, wollte das aber nicht. Und da muss man auch wieder ehrlich zu sich sein. Ich wollte auch nicht wirklich nochmal ein Label machen. So ganz, wenn ich,
warum hast du es dann gemacht?
Einfach, ich habe ja gekündigt bei Universal. Mhm. Ich war bei Universal zwischendrin ein Jahr.
Genau, das hatten wir zwischendrin ausgelassen sozusagen. Genau.
Ich war bei Universal, habe dann gekündigt. Kam auch, das war eine relativ.
Das fand ich aber eben auch ganz spannend zu lesen, wie du dann eigentlich offenbar für so ein Riesenlabel auch mega attraktiv bist. Also du bist da relativ leicht, relativ schnell, ziemlich weit aufgestiegen. Ja. Hast aber, so wie ich es jetzt gelesen habe, eigentlich nicht besonders ehrgeizig dann da gearbeitet.
Nee, ich habe in meinem Arbeitsvertrag drinstehen gehabt, dass ich nie auf Abendveranstaltungen gehen muss. Es hat ein Spielkünstler von mir.
Und hast dann einfach nach einer Zeit auch gemerkt, damit hast du gar nichts zu tun, was willst du da? Oder
nein,
lieber
ich habe dann gemerkt, dass das so eine Struktur für die Sachen, die ich da arbeiten will, und ich habe da zum Beispiel Naked Lunch hingesigned, dass die Struktur einfach nicht passt. Mhm. Und dass die Leute nur quasi beschäftigt sind, sich so ein bisschen die Eier zu schaukeln und sich gegenseitig was vorzumachen. Und ich hatte dafür keine, also ich, in so Meetings habe ich dann, und es wird dann einfach problematisch dann auch, weil ich dann eben auch zu störrisch bin. Mir ist dann auch so eine Politik oder so eine Struktur egal. Ich sage dann halt einfach in so einem Meeting, hey, hör einfach auf zu lügen. Und das ist natürlich.
Das ist natürlich dann.
Das ist natürlich ein totales No-Go da, ne? Weil die lügen sich ja alle die ganze Zeit an. Und ich habe mir gedacht, hier nicht bei mir. Ich leite hier das Meeting und hier wird. Ich habe mit allen geredet. Ja, ich habe es gecheckt, was du nicht gemacht hast, und ich habe da keinen Bock drauf. Weil ich halte meinen Kopf vor den Künstler hin und ich arbeite für meine Künstler.
Und das ist aber ja so, das hatte ich vorhin so kurz schon anklingen lassen. Das ist ja auch so ein bisschen diese Hassliebe, dass natürlich so eine firmengewordene Erfolgsstory wie Universal eben auch diese sexuelle Anziehung fast hat von jemand, der ganz bewusst gegen den Erfolg fast will oder Sachen macht, die eben auch brechen, was jetzt sinnvoll ist und geführt, weil sie spüren, ohne diese Grund-DNA von Kunst, nur für die Kunst oder sogar gegen den Erfolg, können wir letztlich auch keinen Erfolg machen, dann reitet sich das alles zu Tode und so. Und das ist diese, das finde ich, total spannend an deinem Leben, weil das ist für mich irgendwie so ein bisschen der rote Faden, so dieses immer Wechseln zwischen diesen beiden Ansichten, dass es einerseits eben dieses Brutale und dieses auch fast destruktiv-künstlerische einerseits irgendwie halt auch überleben muss und deshalb eine gewisse Kooperation braucht, aber auch irgendwie gewollt wird und fast ersehnt wird von dem fetten, natürlich, erfolgreichen
das
Teil
ist immer, sozusagen. Das sind die Antipode, die interessieren, die sind immer fasziniert voneinander. Es war auch so, dass ich unbedingt mal wissen wollte, wie es bei Universal ist. Ich wollte es auch wirklich wissen.
Ja.
Ja, und das war auch interessant und ich habe auch einen meiner besten Freunde, also es war mein Chef damals, der ist jetzt immer noch einer meiner besten Freunde, der ist aber dann auch da rausgegangen. Und hat dann später auch gemeint, Patrick, ich hätte mich das ohne dich nicht getraut, da rauszugehen. Weil ich war da 15 Jahre und ich habe gedacht, das ist die Welt. Und durch dich habe ich gesehen, es gibt auch eine andere Welt. Und man kann anders arbeiten und man kann das freier gestalten. Man muss nicht diesen ganzen Schmodder mit sich rumtragen.
Diese Lust an sozusagen übers Ziel hinaus, die Kunst von der Verfügbarkeit oder von der Gefälligkeit zu befreien, die habe ich auch in deinem, ich hatte gelesen, dass du eine Band hast, die jetzt die Gewalt heißt, und habe mir da Sachen angehört und das hat mich sehr fasziniert. Es ist mega einfach gemacht, also sicher nicht gemacht, um damit kommerziell erfolgreich zu sein.
Absolut.
Aber sehr drastisch. Und ich hab mich beim Hören die ganze Zeit gefragt, woran erinnert mich oder was, woher kenne ich diesen Beat irgendwie, also nicht jetzt physisch diesen Beat, sondern diese Einstellung. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das der Spirit war, der mich an Jeans Team so interessiert hat. Wir hatten vorher im Vorgespräch gerade noch, hattest du erzählt, dass du eben auch in diese frühe Zeit von Jeans Team, wo die immer auf irgendwelchen Galeriefesten gespielt haben, die irgendwie eigentlich nur so Fakes waren, damit sie irgendwie die Steuern nicht zahlen mussten oder irgendwas. Und eben auch in dieser Berliner Techno-Zeit irgendwie. Und die haben ja ihr letztes Album oder das, was mir da als letztes bewusst war, das Alkommerz gemacht, was wirklich so wahnsinnig schlimm ist. Also es ist unerträglich, dieses Zeug zu hören. Und ich hatte ein ganz tolles Vorgespräch mit denen wo sie gesagt haben, dass sie eigentlich nicht ehrlich gefunden hätten, weiter das Zelt oder diese Sachen zu machen, für die sie so geliebt wurden. Die hatten eine tolle Message waren, kein Geld, keine Arbeit und sowas, was jeder irgendwie geil findet auf den ersten Blick, aber das fanden die auch die Anti-Hype, die sie damit hatten, war schon viel zu einfach und sie suchen eben, das ist dieses, man spürt eben und deshalb fand ich auch spannend, dass wie sie bei TV Noir haben, obwohl sie überhaupt nicht vom Stil her zu TV Noir passen, weil das ist das, was uns interessiert, die Leute, die diese Dringlichkeit haben, aus künstlerischem Impuls irgendwas zu suchen, was wehtut, was bewegt, was mitnimmt. Und das spüre ich eben bei dir auch, so diese Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich nicht geht oder was bei Hans Strunk auch immer ist, die Sachen so weh, so schlimm sind.
Ja. Ich finde aber jetzt gerade die Gewaltsachen sind eigentlich durchaus hörbar. Also ich würde mich jetzt da schon ein Tick weit von Alkommerz von Jeans differenzieren wollen.
So unhörbar wie das gibt es sonst nicht, glaube ich.
Nee, weil es geht ja einfach auch, ich finde, das ist schon auch noch Musik. Ne? Also genau wie Boys noch Kunst ist und nicht einfach, ne, also so empfinde ich das so ein bisschen. Man geht einfach an den Rand von etwas, aber es ist der Rand. Hm. Es ist nicht außerhalb.
Es ist nicht ironisch.
Genau,
oder,
genau. Und das ist vielleicht das, was. Und Gene Simba hatte schon immer diesen Hang. Und das ist auch so lustig, weil als wir damals bei Louisville waren und es ging darum, Kopf aufzumachen, haben sie eine Platte abgeliefert. Jetzt auch vielleicht zur Rolle von Patrick Wagner, jetzt auch bei Louisville nochmal. Mhm. Und die kam mit dieser Platte an und die war ungefähr so Alkommerz-mäßig schon. Also es hat die damals schon total fasziniert. Mhm. So, und jetzt machen wir Schranz.
Also vielleicht für die Hörer, die es nicht kennen, das ist ganz peinliche, so, also es hört sich so ein bisschen an wie so Ski, so wie man sich vorstellt, so Après-Ski, so Hubert von Tirol oder wie es heißt.
Genau. Mhm. So einfach, so wirklich furchtbar, plus noch so alte Remix-Versionen von Stücken von vor 8 Jahren, wo du echt denkst, jetzt ist aber echt mal gut, die Geschichte ist erzählt. So, ne? Mhm. Und dann diese Platte kam so an. Und die war natürlich so, und wir haben ein Jahr dran gearbeitet, weil es ja auch so Frickler sind, und denkst so, ja. Und dann habe ich einfach nur so gemeint, okay, und die Wahrheit ist jetzt die, und ich hasse mich als A&R, ich finde es total bescheuert, jemanden zu A&R, also künstlerisch zu beraten, weil die
das
Künstler,
steht für Artists and Repertoire, Leute, die eben, die Künstler.
Ja, und eigentlich ist das euer Bier, aber ich kann euch sagen, ich bringe das nicht raus. Mhm. Wenn ihr eine Platte machen wollt, habt ihr jetzt noch genau 6 Wochen Zeit,
eine komplett andere Platte zu machen.
Eine komplett andere, und ich gebe euch nur 6 Wochen. Mhm. Wenn es einen Tag später kommt, mache ich es auch nicht. Ja, und da sind echt gute Songs drauf. Mit guten Texten. Weil das könnt ihr. Mhm. Und dann kam Kopf auf, was eine echt großartige Platte ist.
Ach, das haben sie dann tatsächlich darauf
gemacht? Und die haben es gemacht. Ja. Und die haben es gemacht.
Und warum haben sie es gemacht?
Ah, also jetzt Jeans-Team knackt man am ehesten, also jetzt böse, übers Geld. Aha. Einfach, und habe ich gemeint, so, hier, 8.000 Euro haben oder nicht haben. Ganz simpel. Aha. Ultra hart auch. Habe ich nie vorher gemacht, auch dann nie wieder.
Und danach. Waren Sie dann auch happy damit?
Die waren total glücklich. Ah. Na, und das,
vielleicht hat Ihnen das auch die Freiheit gegeben, dass da diese Zwänge dann waren, hat Ihnen dann vielleicht die Freiheit gegeben, zu sagen, okay, wir können das eigentlich.
Ja, wir können das eigentlich.
Es ist nicht das, wo jetzt das tiefste Künstlerische uns gerade hinjagt. Nein,
als sie dann auf dem Meld gespielt haben, ein Jahr später, und haben einfach mal 15.000 Leute Kein Gott gesungen, dann haben... Ne,
ach, das Kein Gott war da drauf? Genau, auch.
Das war da drauf. Geil. Ja. Ja, ne, also das zählt. Ne, also ja, die stehen da, 15.000 Leute singen das. Mhm. Ja.
Es gibt so geile, müsst ihr mal, und liebe Hörer, googelt also, das mal auf dann, YouTube, ne, das ist toll dann, zu hören. Auch,
dann war so, ja, und? War es richtig oder nicht?
Na, wobei man.
Also, ein ähnliches Erlebnis hatte ich übrigens mit Kante, mit der Zweilicht, was so deren Startschuss da war es so, dass sie hatten diese Summe der einzelnen Teile, was so ihr größter Hit war, also bis heute. Und die hatten das, und die hatten diese filmische, elegische Platte gemacht. Und es war echt toll. Die Platte war total toll. Und es gab halt dieses Rockstück, dieses Indie-Rockstück, Summe der einzelnen Teile. Und dann kam Peter, der Sänger, zu mir und meinte, ja, also die Platte ist ja so und so. Und es war so 99, 2000 rum. Die ist so und so. Und die soll so richtig filmisch. Und dann gibt's aber noch dieses Rockstück. Und das wollen wir eigentlich nicht drauf haben. Mhm. Dann hab ich gedacht, ja, ist gut. Und dann gemeint, ja, wie machen wir das jetzt mit dem Vorschuss und so. Und da habe ich gemeint, naja, die letzte Platte habt ihr 1500 Mal verkauft. Wir glauben, dass ihr mit der Platte ein Stück weit wächst auf 2500, ganz realistisch, nur wegen so Größenwahn. Nur talking about Größenwahn. Ich glaube, dass wir damit 2500, das wären dann ungefähr, könnte ich euch geben, 3000 Mark. 3, 5. Hey, wir waren mit Tobias Levin fast ein Jahr im Studio, wir haben uns alle total verschuldet. Ich meine, naja, aber es gäbe ja noch die Möglichkeit, die Summe der einzelnen Teile drauf zu machen, und dann könnten wir, glaube ich, 15.000 bis 20.000 Stück verkaufen. Nee, das muss schon drauf. Das muss schon drauf. Ganz, und so ist es. Und genauso ist es, weil das wusste ich dann zu der Zeit schon, du brauchst für alles immer einen Türöffner. Und genauso wie das Zelt für Gene Simba, beziehungsweise keine Melodien vorher der Türöffner war, ganz simpel, also ganz blöd, Marketing, whatever, ein Ding, das jeder liebt. Und dann, und der Höhepunkt bei Kante war dann zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, du stehst in der Markthalle, das war immer ihr Traum in Hamburg, die Markthalle auszuverkaufen. Mhm. Und die haben dann bei der Release-Party diese Riesenhalle ausverkauft. Mhm. Ja, und natürlich wollten alle nur Summe der einzelnen Teile hören, weil es im Radio vorher lief, mhm, und so weiter. So, und das haben sie gleich als erstes gespielt, um es hinter sich zu haben. Mhm. Ja, aber was dann toll war, und was ich dann Peter auch danach gesagt hat, hör zu, dass diese 900 Leute hier sind, ja, das hat nur was mit Summe der einzelnen Teile zu tun. Mhm. Aber, dass die bei Ituri, das ist ein Lied, das dauert 12 Minuten, alle mit Gänsehaut dastehen, ja, das auch das habt ihr nur, das wäre nicht möglich, ja, ihr wärt, mhm, immer noch im Knust, mhm, ja, vor 150 Leuten bei der Release-Party ohne das. Und jetzt verstehen es alle. Das verstehen jetzt alle. Und es gibt, ne? Und dann, ja, hat Peter auch gemeint, oh Gott, ich danke dir 1000 Jahre dafür, dass du das durch, also ich habe das, ihr habt ja gezwungen quasi. Mhm.
Aber eigentlich spannend, dass du jetzt in mehreren Situationen genau diese Rolle hattest, die Leute zum Kompromiss sozusagen.
Ja, ja, deswegen meine ich ja, es ist nicht immer nur
der eigentlich das für sich nie oder ganz selten den Kompromiss leben wollte.
Ich habe mich nie beraten lassen, ja, von mir selber. Aha. Niemals. Ja. Never ever.
Spannend.
Also auch, ja, die Idiotie jetzt mal, um auf Surrogat, um quasi das Scheitern von Surrogat sprechen, mhm, zu kommen, ist doch idiotisch zu denken, man könne, und die Hell in Hell war eine super Platte, wirklich großartig, ja, ja, aber von der Gesamtkonzeption, unsere Idee war, wir wollen so Motorhead-Fans gewinnen für uns.
Ach so, ihr habt schon drüber nachgedacht, was das Geschäftsmodell ist.
Nein, das war einfach so, das war eine Schnapsidee. Aha. Eine bescheuerte Schnaps.
Wäre jetzt auch überhaupt nicht die Verortung gewesen, die ich da assoziiert hätte.
Mhm. Total bescheuert. Richtig bescheuert. Wir haben echt gedacht, Motorhead, Surrogat. Das geht doch richtig runter. Bam, das geht doch richtig runter. Einfach totaler Bullshit. So, ne? So ist, ne? So richtig Quatsch.
Du hast ja gerade gesagt, du hast es wunderbar andere beraten können dabei, Kompromisse zu finden, ja, Gangbarkeit, ja, zu finden, genau, aber es war für dich selbst eigentlich immer, ja, ausgeschlossen. Du bist ja dann auch, ich wollte nochmal drauf kommen auf diese Phase, wo es dir auch, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, es gab eine Zeit, wo du wirklich auch gar nichts mehr auf die Kette gekriegt hast. Also ich weiß nicht, wie du es jetzt beschreiben würdest.
Nach Louisville, also, 5 Jahre Depression im weitesten Sinne.
Das war dann, weil du allen Kick schon hattest und eben eine Nachhaltigkeit in dem, ja, Ding irgendwie nicht vorgesehen, ja, ist in diesem, ja, Modell, immer nur noch krasser der Superstar, ja, zu sein. Ja. Und dann, und wenn es dann bergab geht, dann kann man...
Das darf man nicht vergessen, der ich auch nie war.
Naja, also ich finde, was also du vorhin erzählt hast, so dann, ja, also so momentmäßig, Moment, wenigstens, genau, also so eben im Zentrum von Kedio, ja, zu sein, genau, ständig da zu Jet-Setten, genau, ja, oder auch am Anfang dann, ja, schon in diesem Club zu sein und durchgewunken, ja, werden, wo, ja, Nirvana, ja, eben, genau, spielt und 3.500, ja, Leute wollen rein. Das ist ja alles diese Energie sozusagen, aber die lässt sich halt nicht so täglich morgens abholen irgendwie. Und
dafür gibt es auch keinen Plan in dem Sinne. Ne?
Genau, dann warst du jahrelang irgendwie auf Null und hast einfach keine neue Perspektive gesehen. Kannst du dich noch erinnern, wie das dann kam, dass du einen Weg gefunden hast, nachhaltiger mit deinem Leben
zu gehen? Ach, mach ich immer noch nicht. Also reden wir jetzt gerade, also rede ich gerade viel innerhalb der Band oder ich habe einfach mich selbst, also ich habe so überlegt, warum ich eigentlich konstant scheitere. Ne? Also jetzt mal so übertrieben, also es gibt immer, ne, eigentlich hat man so ganz gute Möglichkeiten gehabt, hat sie auch immer noch oder immer wieder. Mhm. Und ich habe so gemerkt, dass ein Großteil damit zusammenhängt, dass mit meiner Energie. Also wir hier, wo wir jetzt so zusammen sitzen und uns gut unterhalten, ja, das geht gut, würde ich jetzt so sagen. Ja, und ich habe das Gefühl, du fühlst dich auch ganz wohl. So, wenn wir jetzt aber 5 Tage die Woche, wenn ich jetzt bei TV Noir arbeiten würde und wir würden zusammenarbeiten, ja, 5 Tage die Woche, das wäre bestimmt ganz gut fürs Unternehmen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man, ich habe auch schon 3 Ideen, was man weiter, wo, ne, also so,
dann besser machen kann.
Ja, sofort, ja, ne, so, und ich würde es auch vorantreiben und es wird auch alles funktionieren wahrscheinlich, ja, und aber ihr drei, ja, werdet nach zwei Wochen hättet ihr so die Schnauze voll. Und nicht, weil ich blöd bin oder arrogant, das bin ich alles wirklich nicht, ich bin ultra nett. Ne? Nein, das ist so. Aber ich habe halt einfach gemerkt, einfach wegen meiner Energie, also es hat zwei Effekte. Das raucht sich schnell auf, ich kann mich selber nicht ertragen, so lang in der Rolle. Mhm. Und jemand hat es gesagt, Patrick, wenn man mit dir arbeitet, denkt man immer, man sei der letzte Horst. So, man ist so nebendran und denkt so, ey.
Weil man so schnell nicht mitlaufen kann. Ja, weil
einfach, ja, wieso, ist doch klar. Wieso, schreibt, ne? Mhm. So, also wie, es gibt ja jetzt Social Media Manager. Ne, das gibt es ja jetzt als Beruf. Mhm. Und da denke ich mir so, was? Also ich, das konzipiere ich dir in 0,3 Sekunden, baller ich dir das 10-mal besser hin. Und das ist so. Mhm. Ne, und dann erstarren die Leute, ne? Und dann reibt sich das und das ist nicht gut. Und da habe ich halt festgestellt, dass es viel besser ist, wenn ich mich aufteile. Also wenn ich kurz irgendwo reinkomme, mhm. mit Leuten arbeite, also ich arbeite jetzt, ne, die Fuck-Up-Night mache ich mit meinem besten Freund, den ich seit 14 kenne.
Kurz für das Publikum zum Erklären, das ist... Da stellen sich Leute, stellen die Projekte vor, die mit denen sie gescheitert genau. sind, so im Rahmen genau. von der Abendveranstaltung,
genau.
oder?
Mhm. Genau. Okay. Mhm. Und da arbeiten wir genau einen Tag die Woche dran. So, treffen mhm. wir uns, machen eine To-Do-Liste, die wir noch nie annähernd abgearbeitet mhm. haben. Wir können total offen sprechen, heute habe ich keine Lust. Mhm. So, also das ist, ne, also das dürfen wir. Ich mhm. habe ja heute keine Lust. Lass uns lieber in die Sauna gehen oder gar nichts machen. Wunderbar, geht mhm. alles. Das ist möglich. Dann mache ich Fußball-Kindertraining, mhm. was mich auch total interessiert, wo ich ein eigenes Konzept auch entwickelt habe, wie man.
Wollte ich dich gleich noch was dazu fragen.
Mhm. Ne? Und dann mache ich eben diese Band und über diese Fuck-Up-Nights hat sich eben jetzt auch noch so eine unternehmerische Seite entwickelt, ohne dass es dazu irgendeinen Plan gab, mhm. gibt. Und ich glaube einfach, dass es viel besser ist für mich und das ist aber für jeden anders. Ne? Ich mhm. soll überhaupt kein Modell für irgendwas sein. Mhm. Ich habe nur einfach gemerkt, wow, es ist viel besser, kurz irgendwo rein, mhm. Energie rein und dann wieder komplett anderer Film, mhm. woanders ganz andere Energie mhm. rein.
Ah, ja. So. Dann hast du über dieses Pulsierende ja. dann letztlich was genau. gefunden, was zwar dieses Radikale und, ja. und Unerbittliche irgendwie drin hat, aber was sich trotzdem ja. verwalten lässt als normales Leben.
Und, als normales Leben verwalten, mh. Also kurz was so Finanzierung angeht, das ist mhm. der eine Punkt, aber auch was das Wachstum dieser Dinge angeht. Mhm. Ja, vor 2 Jahren haben uns schon die Leute gesagt, fuck up, nein, ihr müsstet schon da und da sein, das ist total heiß, ihr müsstet, mhm. und wir haben gemeint, und dann, wenn es dann so wäre... Hm. Wäre es dann besser eigentlich, wenn es jetzt total schnell hm. explodiert? Nö. Hm. Ne, vielleicht hätten wir dann auch total schnell keine Lust mehr. Hm. Zum Beispiel.
Ja, vielleicht, ne? weil du...
Und dann, so, und jetzt kommt die... Oh, ist krass, wie ihr das aufgebaut habt. Ja, unser Aufbau war einfach, dass wir...
Dass wir Speed dass rausgenommen
einfach,
haben.
Ja, dass wir Speed... Hm. Es war einfach, dass wir es haben laufen lassen und auch hm. wirklich irgendwelche Buchveröffentlichungsanfragen einfach ignoriert haben oder, sag mal... Hast du dich eigentlich um VW gekümmert? Oh nee, ich guck mal, ob ich die Mail noch finde. Also wirklich auf so einem Ding. Und das ist okay. Mhm. Und wenn man sich das verzeiht, und ne, das finde ich halt auch als, und dann doch ein bisschen modellhaft für diese Zeit, wo alle dieses Klimmzugverhalten haben und ich muss da hoch. Und wenn das jemand nicht tut, ja, und dann das ist bei Gewalt genau das Gleiche ist, machen wir halt auch nicht, es ist uns egal. Mhm. Ja, ist uns egal, ob da jemand kommt, auch wirklich. Also es ist schöner, wenn jemand kommt, aber wir haben keine Verträge, wir haben, ne, machen das einfach so, wir treffen uns einmal die Woche und machen zusammen Musik und wenn jemand ein Konzert machen will, dann spielen wir es. Mhm. This is all. Mhm. Und mein Gott, und die letzte Tour war ausverkauft und es irgendwie werden es immer mehr Leute, die kommen mhm. und das gut finden. Und auch Scheiße finden natürlich, weil ich bin. Und das ist auch klar.
Ja. Und wie
auch Scheiße sind vielleicht.
Ne? Naja, hat auf jeden Fall was ja. überhaupt nicht scheiße. Ich fand das ja, wie gesagt, mich hat das ja sehr resonieren lassen. Aber eben ganz spannend, also für mich ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben diese krasse Energie, die du hast, dass die in deiner ersten Zeit sehr eben auch um äußere Bestätigungen ging. Ja. Dass eben dieser, die Anzahl der Leute, die Anzahl des Umsatzes, die Entfernung, die du zu den, zu den wichtigen Sachen alles machst, dass das alles was war, was dich befriedigt, in Anführungszeichen hat, aber eben nicht befriedigt hat, sondern eigentlich nur diese Sucht, da irgendwie rauszukommen. Und dass du jetzt wo angekommen bist, auch wie ich dich jetzt erlebe, wo du natürlich immer noch dieser radikale Tour und Typ bist und auch die diese Lust an der Kunst eben damit zu tun hat, zerstörerisch und wild und so zu sein.
Aber mein Glück ist
aber es wo jetzt. Du eben merkst, dass du, worauf es dir wirklich angeht, und das ist eben dann eine Energie, die dich nähert, im Gegensatz zu den Zahlen und dem, und dem reinen.
Das, also das kann ich einfach sagen, dass also was ich wirklich sagen kann, das habe ich, glaube ich, also das jetzt auf jeden Fall bin ich der glücklichste Patrick, den es so jemals gab.
So wirkst du eben auch.
Also wirklich so, wo ich so echt denke, boah, ich stehe echt gerne auf. Ne? Also ich gehe gerne in die Küche um 6.30 Uhr und mache mir meinen Kaffee und dann wecke ich irgendwann meine Freundin auf, mit der ich noch Musik mache, macht total Spaß. Meinem Sohn, wir haben ein besseres Verhältnis gibt's gar nicht. Und den habe ich vorhin schon erzählt. Ich bin gerade ein bisschen nah am Wasser gebaut, weil ich den gerade gestern weggegeben habe. Weil der jetzt Fußballer wird beim FC Ingolstadt und das ist echt weiterhin. Und das ist schon echt auch, und das ist auch eine Riesenaufgabe jetzt für mich zum Beispiel, das zu verknuspern, weil wir einfach zusammen auch so eine gemeinsame, Luis und ich, so eine Definitionsmacht zueinander, miteinander, füreinander hatten, die so auch außergewöhnlich ist, glaube ich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen oder so.
Da wollte ich dich auch noch zu fragen zu dem Fußball, weil das ist ja tatsächlich auch ein wichtiger Teil deines Lebens inzwischen. Ja. Du hast schon gesagt, du hast deine eigene Methode erarbeitet und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, auch wieder total spannend, dass du derjenige, der immer nur fürs Allerbeste und fürs Allergrößte oder Irrste irgendwie gehen wollte, hast eine Methode entwickelt, wo, korrigier mich, wenn es falsch ist, wo du sagst, jeder von diesen Kindern, die da waren, hat mindestens ein Tor geschossen, also wo es genau nicht darum geht, den coolsten zu finden und den total zu pushen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, was du bei Kitty gemacht hast.
Genau, also das ist auch das Prinzip. Funino heißt es, kommt ursprünglich aus Spanien. Und wird sich hoffentlich irgendwann durchsetzen. Und es geht einfach darum, dass du alles im Spiel machst. Mhm. Dass das Spiel der Lehrmeister ist, nicht der Trainer. Mhm. Ja, der Trainer schafft quasi nur eine Rahmenbedingung.
So geil.
Ja, und die Rahmenbedingung heißt Spielfeld, Anzahl der Tore. Ja, man spielt dann auf mehrere Tore und alle Kinder können sich da ausdrücken. Ja, das ist für Inklusion, das ist, du kannst mit Behinderten das machen, das ist vollkommen egal. Mhm. Und jedes Kind hat da immer Erfolg.
Mhm.
So, ne? Und das ist so ein Knaller, also wirklich, die, ne,
und nicht nur, dass es den, also wie ich es verstanden habe, ist es tatsächlich auch für die Guten. Also dass da einige
dann,
Sohn ist wahrscheinlich auch ein Beispiel,
die
dann eben wirklich Erfolg
durch,
damit haben.
Die Guten müssen dann halt durch das Chaos durch, und sollen auch.
Also jeder wird so gefordert, wie es ihm entspricht.
Und das macht einfach diese Art des Fußballs, macht es von ganz allein. Und du hast keinen Trainer mehr da. Und dann kann man, natürlich muss man schon auch Technik trainieren, aber das macht man dann, indem man so kurz sagt, so Moment. Jetzt ist es ja so, dass das sind so kleine Tore, ne? Das kleine Tor da, das war ja jetzt zu. Da waren jetzt zwei Leute drin gestanden. So, sagst du dann zu so einem Siebenjährigen. Da sind zwei Leute drin und du hast dich durch alle durchgetribbelt und da stehen jetzt aber zwei Leute im Tor. Da drüben ist noch ein Tor. Was würdest du jetzt tun? Dann kann ich ja da rüber passen. Und dann so, dann pass mal rüber. Und dann macht er das halt irgendwie und dann sagst du, was glaubst du, wie es besser geht? Und dann, wenn ich hier mit passe. Mhm. Und plötzlich versteht der, warum er was tut. Mhm. Und dann macht man so, und dann sage ich einfach, okay, jetzt 30 Sekunden Stopp. Jeder übt jetzt mal, weil wir es ja gerade haben, wir brauchen das ja anscheinend, einfach wie man mit der Innenseite diesen Pass spielt. So, dann macht man das wirklich 2 Minuten und dann geht das Spiel weiter. Und das hast du dann in 2, 3 Training und danach können die das. Und zwar aus dem Spiel, nicht, das nennt sich nicht isolierte Technik, wo du, das kann jeder, sondern du hast im Spiel aus der Bewegung mit Gegnerdruck, du hast alles schon drin.
Und du hast eben die Motivation immer schon mitgedacht, du weißt genau, wofür du das machst und hast deshalb nicht dieses dumpfe
Antrainieren. Heute war langweilig, weil wir haben nur Pass gemacht. Nein. Das ist aufregend.
Spannend, ja.
Weil du spielst den Ball dann, natürlich wird bei dem guten Spieler stehen dann immer zwei Leute im Tor und der schlechte Spieler, deswegen, steht dann halt drüben an dem anderen Tor. Ja, und er muss dann halt den Ball rüberspielen und der hat dann ein leeres Tor und schießt halt das Tor, den Ball ins leere Tor. Aha. Und beide haben maxi, also ganz simpel, also jetzt ist nur ein simples Beispiel daraus. Ja, und das ist, und es ist übersichtlich, man spielt immer nur 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Mhm. Du hast nicht dieses Riesenfeld, das nur den
Körper nicht... Du musst dich auch nicht immer dann ellbogenmäßig
durchsetzen. Sondern, ne? Und dann wechselst du immer die Teams, das verändert sich andauernd, die wissen gar nicht mehr.
So, ne? Dass man im Fluss bleibt.
Also nur zur Erklärung, wenn so 6- oder 7-Jährige gegeneinander spielen, die wissen meistens nicht mal, wie es steht. So.
Und haben trotzdem stehen, eben totalen Ehrgeiz dabei.
Ja, klar. Und haben totalen Ehrgeiz und jeder will da was machen. Und jeder will vor allem dribbeln und ein Tor schießen und all das.
Spannend. Wie du jetzt gesagt hast, dass du eben immer mehr merkst, dass das Wichtigste, was du machen kannst, ist den Rahmen vorgeben. Ja. Und dann, was dann toll ist, ist eh das, was in dem Rahmen passiert und nicht das, was du pushst sozusagen. Weil das ist auch jetzt über die Zeit bei TV Noir so uns immer mehr klar geworden, dass das Beste, was wir machen können, ist einfach dafür zu sorgen, dass die Bedingungen total geil sind, dass sich alle wohlfühlen, dass alle irgendwie gut sehen und alles. Und dann man einfach auch die Spiele und alles, was wir machen, hat letztlich vor allem den Zweck, einen Raum zu schaffen, in dem dann das, was wir noch überhaupt nicht wissen, die ganze Magie, ist dann das, was von selber kommt sozusagen. Dieses Prinzip ist irgendwie stark. Das kann ich aus meiner Erfahrung auch so berichten. Ja, also toll zu sehen, wie das auch aus diese Erfahrung auch nicht jetzt nur du so das faktisch erzählen kannst, sondern wie man spürt, dass dein ganzer Körper irgendwie das eingedrungen als jemand, der eben erstmal sich durchsetzen musste, indem er jemanden einen Kinnhaken gegeben hat.
Keine Ahnung, das habe ich noch nie erzählt, aber jetzt
ja, so langsam kommen wir zum Schluss. Wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Aber jetzt wollte ich noch mal so zum Schluss fragen, wo arbeitest du gerade dran und was kommt so als nächstes für dich?
Ja, also wo wir gerade sehr drinstecken, ist bei dieser Fuck Up Night. Das hat sich einfach jetzt so entwickelt, dass aus dieser echt Show, die immer nach, also wir hatten bei der letzten 500 Leute, haben das 2 Wochen vorher angekündigt und haben dann 500 Leute da bei der IHK, wo sonst, also die haben es halt so gemeint, so, hatten sie noch nie. Da sind sonst Anzugträger und dann saßen die Leute auf dem Boden und es waren 30 Grad in dem Raum und einfach nur, weil 3 Leute über ihr Scheitern reden. Mhm. Und das ist erstmal total toll, was sich da so aufgebaut hat um uns. Auch was es verändert hat in der Gesellschaft. Es war übrigens total interessant, eine gute Anekdote. Mhm. Wir hatten über einen Freund eine Anfrage im Vorfeld der WM von Oliver Bierhoff. Mhm. Und dann haben wir ihm das Konzept gegeben zur Fuck-Up-Night, dass es interessant sein könnte, wie die Spieler, wenn sie über ihre Fehler reden, die sie in ihrem Leben gemacht haben, es schaffen, die Fehler zu überwinden und daraus Mut zu generieren. Und der Herr Bierhoff hat es nicht verstanden.
Ja, der hätte mal vielleicht, das wäre ziemlich praktisch, wäre eine sehr gute Vorbereitung gewesen.
Und ehrlich gesagt, glaube ich, wäre das sogar ein Gamechanger gewesen. Also jetzt, wo ich gesehen habe, wie angstvoll die Fußball gespielt haben, wie unfrei die waren, wie close die waren, habe ich so gedacht, ui, das hätte ehrlich gesagt, hätten wir denen richtig helfen können.
Ja, vielleicht das richtig tatsächlich genau der richtige. Ne? Ja.
Gerade mit diesem Fuck-up von Gündogan, Özil, wenn die mal offen darüber geredet hätten, untereinander, weil die haben sich ja auch gegenseitig misstraut.
Ja, man spürt alles diese ganze Geschichte.
Warum haben die Idioten das gemacht? Und dann, und dann hätte ich doch bloß die Fresse gehabt. Weißt du, es war alles nicht aufgearbeitet. Alles nur genau das. Ne?
So diese große schwarze Wand, auf keinen Fall darauf gucken.
Ja, und das soll einfach nur Fußball sein. Und es hat auch gemeint, nee, das muss alles total positiv sein. Ne? Aber da war halt nichts positiv. Und das ist halt, und das ist natürlich jetzt ein interessanter Aspekt, der sich jetzt aus diesen Fuck-Up-Nights ergeben hat, ist einfach, dass jetzt Unternehmen, und das war wirklich auch überhaupt nicht geplant, Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben irgendwie festgestellt, dass wir irgendwie anders mit Fehlern umgehen müssen, dass wir nicht mehr die Zeit haben, dass die Leute, die machen die Fehler, kehren sie unter den Teppich und dann kommt unten ein Jahr später, kommt dann raus. Ne, kommt dann, also mein Lieblingsbeispiel ist immer BER, die haben so eigentlich zur die haben diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Scrum, so eine Methode, zur Erkennung.
Ja, ich habe eine ganze Zeit als Software.
Okay. Dann weißt du Bescheid. Ne, und
aber vielleicht nicht alle die zuhören.
Also im Prinzip ist so ein Ampelsystem ganz simpel. Ne, du hast eine Ampel rot, gelb, grün und du hast einzelne Projektteile. Ja, es kommt alles aus dem Programmierwesen. Ja, und du sagst dann okay, grün ist, wenn das ganze Ding durchläuft, gelb ist, wenn es Probleme gibt, rot ist, wenn es nicht funktioniert. Rate beim BER eine Woche vor Eröffnung, wie viele rote Ampeln gab es?
Du sagst es mir gleich.
Null. Mhm. Null. Und einfach nur, weil die Leute nicht in der Lage waren, sich das selbst einzugestehen. Die Methode ist richtig, ja, die wäre genau richtig gewesen, gerade für so einen Fall. Aber dadurch, dass es keine Kultur des Eingestehens von Fehlern gibt, ja, ist halt diese 20 Milliarden Euro Mess entstanden. Mhm. Ja, so ein Fuck-up. Und das hat natürlich jede Firma. Und was die jetzt kommen, wir machen halt mit denen dann so eine Fuck-up-Night. Mit jetzt die 14. mit Airbus zum Beispiel. Mhm. Ja, mit VW machen wir jetzt eine, mit Berliner Sparkasse, mit unzählige, alles Big Player. Mhm. Ja, und immer mit der Führungsetage, weil das kann man nur von oben nach unten machen. Ne, also immer so, du hast dann so die Geschäftsführer und die sitzen dann da, verdienen alle 1,5 Millionen Euro, ja, und ich sitze dann so da wie jetzt hier und sage halt so, okay, jetzt und bringe die dann dazu, ihren schlimmsten Fuck-up zu erzählen, wie
was
auch
die
immer.
Schön im Kästchen gehalten haben.
Was sie immer im Kästchen Jahre gehalten haben. Und, ne, und letzte Woche, vor zwei Wochen mal einer, der hat gemeint, so müsste jede Vorstandssitzung sein. So, weil wir sitzen immer nur vor so einem Bergen von Data, die wir selber nicht verstehen können, natürlich, ja, und das Tolle an diesem Fuck-up, an dieser Geschichte ist halt, die Faszination oder die Magie ist halt auch, dass du quasi an den Kern des Problems, du sprichst nur über den Kern des Problems, du kommst an den Kern des Problems, das jeweils vorliegt. Mhm. Und dann, nur wenn du den Kern erstmal identifizierst, kannst du den auch bearbeiten. Und das passiert dann. Und dann plötzlich kommen Lösungsvorschläge, man holt sich Hilfe, man schafft Vertrauen. Ich sage inzwischen, dass es total magisch ist. Es ist nämlich genau dies. Das ist nur der Rahmen. Ihr sprecht über Fehler und plötzlich.
Ja, weil man natürlich einfach die Blindheit, das ist ja im Grunde wie wenn man traumatisiert ist und man einfach, der Körper denkt, er kann einen bestimmten Teil der Erfahrung nicht wirklich wahrnehmen, weil es zu schmerzhaft wäre.
Ja.
Und diese Blindheit verfolgt dann das ganze Leben und macht die ganze Zeit Scheiß, einfach nur, um da nicht hingucken zu müssen. Ja. Und in dem Moment, wo man irgendwie einen geführten Raum findet, das zu erleben, auf einmal befreit sich das ganze Leben. Und das ist natürlich genau. Und du hast es jetzt sehr oft oder eben erzählt, wie deine Erfahrungen in den Firmen sind. Ich glaube aber, dass ein Grund, warum jetzt diese Publikumveranstaltung Fuck-up Night so wahnsinnig gut funktioniert, auch daran liegt, weil es natürlich auch außerhalb der reinen Wirtschaftswelt einfach auch in uns allen. Das ist halt auch ein Teil des Kapitalismus, dass man eben nicht dafür bewertet wird, welche künstlerische Idee man zum Beispiel hat, wie jetzt mit deiner Band oder sowas, da wird eben dann ganz viel gleich die nächste Frage gestellt, aber klappt es?
Klappt es, genau.
Und das ist einfach eine wahnsinnige Sehnsucht. Ich meine, dieses System haben wir jetzt extrem lange schon und es zwingt uns immer mehr, gerade durch die stärkere Vernetzung und durch die Globalisierung, zwingt es uns immer mehr in dieses, entweder du bist ganz on top und verdienst unfassbar viel Geld oder du fliegst durch und dann interessiert sich auch niemand so richtig dafür, wie künstlerisch oder wie spannend es ist, was du machst. Und das aber eigentlich eine wahnsinnige Sehnsucht danach ist, dass man anders guckt, dass es eben wirklich mal nur um die Substanz geht und nicht darum, wie man damit, wie erfolgreich man damit ist.
Und das ist natürlich irgendwas, was uns was uns jetzt total umtreibt. Also muss ich echt sagen, das ist schon jetzt auch einen großen Teil meines Lebens. So, es hat es richtig verändert auch. Ne? Also um auch die ursprüngliche Frage, was ist da eigentlich passiert, wie ich das überwunden habe. Das hat ganz viel mit der Fuck-up-Night zu tun, weil ich halt da gemerkt habe, nee, Freundchen, it's you. Und ich wieder gemerkt habe, ui, also ich habe ja eine richtige Qualität. Das habe ich nicht gewusst, 5 Jahre lang. Ich hab eine richtige Qualität. Ich kann richtig Leute von Ideen überzeugen, dazu bringen, Dinge zu tun, Dinge zu denken, die sie vorher nicht gedacht haben. Und jetzt ist es gerade
spannend, wo es eben die ganze Zeit drum ging, das Ultimative und das noch Bessere zu machen, ja, dass dann letztlich die befriedigende, ja, Selbstfindung dadurch kommt zu sehen, meine große Stärke ist eben zu zeigen, wie die Schwachen vollkommen okay, ja, sind. Also eigentlich eine wirklich ganz, genau, ganz feine.
Nee, deswegen Sache, störe ich mich jetzt ist, auch so, wenn jetzt so quasi, Patrick Wagner ist back, größer als Gott, bla bla bla. dann denke ich immer so, ja, das kann man schon auch alles, auch jetzt wieder, weil die Band heißt ja nicht Gestalt, die Band heißt Gewalt. Ja. Ne? Und da geht es natürlich auch da, warum heißt die Gewalt? Ist natürlich einfach, es geht auch darum, dieses Wohlgefühle, was ja gerade ganz extrem ist, ja, in sozialen Medien, alles Instagram ist super, alles, mhm, alles ist Anhalt, die ganze Musikindustrie hat, sich zu
Team so Lust, ja, auf diesen, auf natürlich, diesen Bruch damit.
Genau, und ich will dann einfach, dass es auch kracht, so, ne, dass man, dass die Leute kurz zusammenzucken, und ich weiß inzwischen auch über die Fuck Up Night, dass das viel auch mit einer Symbolik zu tun hat. Am Anfang haben die ganzen Firmen zum Beispiel auch gesagt, nee, können wir das anders nennen? Können wir es anders nennen? Irgendwie
Failure Day, whatever.
Na, ich meine, naja, wenn ihr das nicht mal benennen könnt, brauchen wir erst gar nicht anfangen. Ja. Ne, und wir haben echt wirklich teure Aufträge nicht gemacht, weil die gemeint haben, ja, nee, dann machen wir es nicht. Dann mach doch selber. Aber es wird nicht funktionieren.
Ja, das ist ja das
Entweder
Schöne.
Ihr geht dahin, wo es weh tut, oder ihr lasst bleiben. Ne?
Genau. Also diese Lust, dahin, ja, zu gehen, wo es weh tut, die ist dir eben geblieben. Und du hast eben es geschafft, dass du dieses Zerstörerische, was eben auch so kreativ bist, in deinem Leben jetzt total zentral verankert hast, aber eben ohne, dass du dich selber damit zerstören musst.
Ja, absolut.
Klasse.
Also ich habe mir zum Beispiel geschworen, dass ich, einen Moment bin ich knapp dran, also nicht mehr als 20 bis 30 Stunden die Woche arbeite. Mhm. Einfach, weil es nicht...
Und das war eben früher unverständlich.
Weil es nicht, weil es tut keinem Menschen gut übrigens. Mhm. Ich kenne niemanden.
Und auch wahrscheinlich den Leuten, mit denen du arbeitest, das ist jetzt viel angenehmer.
Klar. Mhm,
super. Mein lieber Patrick Wagner.
Ja, das war... Text, das war wunderbar.
Ja, hat auch echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Schönes Gespräch. So, ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de/podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.